Ja, danke für die Einladung nach Wächtersbach und die nette Begrüßung. Ich habe richtig so ein Nazarener-Wochenende. Ich habe gestern einen Studenten ein Gespräch gehabt, der hat sich beraten lassen. Das ist nämlich der Sohn von dem Honeus. Und der studiert jetzt auch bei uns und hat sich beraten lassen, war ganz überrascht, dass ich jetzt verschiedene Dienste bei den Nazarenern mache. Das konnte er sich gar nicht vorstellen. Ja, und heute bei euch und morgen bin ich in Bruchköbel. Also das ist ein volles Nazarener-Wochenende. Ein gesegnetes Wochenende. Ich muss vielleicht auch noch eine Sache zu dem Peter Merkler sagen, warum ich da ein bisschen gezögert habe. Ich hätte ihm bei der Dissertation geholfen. Das darf man ja heute nicht mehr sagen. Dann gilt das gleich als Plagiat. Ich habe natürlich nicht mitgeschrieben, aber ich habe ja selbst ein paar Jahre in Holland studiert, war an der Uni, habe vor ihm dort promoviert. Da konnte ich ihm einiges helfen, wie das läuft, und habe einige Dokumente übersetzt vom Niederländischen und so. Und das war für ihn eine Hilfe, sagte er. Okay, heute eine Botschaft, haben wir schon gehört, aus dem Galaterbrief. Es sind nur 4 Wörter. Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Thema, wo Christus im Zentrum ist, er ist der Mittelpunkt. Darum geht es, er ist Subjekt dieses Satzes, er lebt. Es geht um den lebendigen Herrn, es geht um Auferstehung. Wir glauben an keinen toten Religionsstifter, sondern an jemanden, der bis zum heutigen Tag lebt und in alle Ewigkeit. Und es hat auch gleichzeitig mit uns zu tun. Ja? Dieser lebendige Herr lebt auch in mir und das macht was mit mir, das kommt mir zugute und das ist Grundlage meines Lebens. Nun bin ich natürlich als Theologe so ein bisschen gewohnt zu schauen, was steht im Kontext. Und der Zusammenhang, der klingt nun nicht ganz so positiv. Denn da ist vom Tod des Ich die Rede. Nicht mehr lebe ich, heißt es vorher, Christus lebt in mir. Oder der Vers vorher sagt es noch krasser, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ja, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, sagt Paulus. Also der Zusammenhang ist vielleicht nicht ganz so angenehm, auch 2 Verse später, o ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Und mittendrin haben wir dann diese Perle. Der Galaterbrief ist nämlich ein ganz ungewöhnlicher Brief. Paulus beginnt eigentlich alle seine Briefe mit einem Dank. Egal, wie schlimm es in den Einzelgemeinden aussieht, und da herrschte zum Teil heftiges Chaos, wenn wir nur an die Korinther denken, was war da alles los? Denen war das Kreuz peinlich. Das Wort vom Kreuz war ihnen unangenehm. Da kam es auf glänzende Rhetorik an, das war wichtiger. Da herrschten ethisch ziemlich schlimme Dinge. Da schlief jemand mit seiner Schwiegermutter und von Prostituierten ist die Rede. Man könnte die ganzen Kapitel durchgehen, was da alles los war. Und trotzdem dankt Paulus für diese Gemeinde. Es ist ganz erstaunlich. Nicht so beim Galaterbrief. Ja? Statt Dankesworten sagt er zu Beginn, mich wundert, dass ihr euch so bald habt wieder abwenden lassen, Galater 1, Vers 6. Und er muss bei den Galatern wieder beim ABC anfangen, bei den Grundlagen. Wer ist eigentlich Christus? Warum ist er gestorben? Was ist Glaube? Ja, wie werde ich gerecht vor Gott? Welche Stellung haben die Werke, das Gesetz und so weiter? Wie bekomme ich den Heiligen Geist? All diese Grundlagen, von dem es im Hebräerbrief mal heißt, das ist eigentlich Milch, und im Petrusbrief, ja, da muss er wieder beginnen. Wir wollen uns diesem Halbvers mal nähern in 3 Perspektiven. Christus lebt in mir, das ist Zentrum des Glaubens, das ist Quelle der Liebe, und das ist Grundlage der Hoffnung. Christus lebt in mir, Zentrum des Glaubens. Mitten in diesen ganz grundlegenden Debatten, da weist der Paulus die Galater wieder auf ihr Fundament hin. Christus lebt in mir. Durch den Glauben hat sich nämlich etwas ganz Wesentliches verändert, sagte er. Ich lebe äußerlich noch weiter, körperlich. Ja, so als hätte sich nichts geändert. sagt er auch in Vers 20a, ich lebe, damit meint er, in biologischer Hinsicht lebe ich weiter als menschlicher Organismus. Aber wichtig ist dann doch die geistliche Dimension. Doch nicht ich, Christus lebt in mir. Ja, das alte Leben ist vorbei. Alles, was er bisher aufbieten konnte, und das war einiges, das zählt alles nicht mehr. Er war ja ein ehemaliger Pharisäer. Er hatte das Leben mit Gott sehr ernst genommen, wenn auch auf seine Art und Weise. Nach jüdischem Verständnis war er mit der Tora, mit dem Gesetz, verheiratet gewesen. So bewusst hat er das genommen. Und jetzt erschien ihm dieser Jesus in Damaskus und macht sein Leben neu. Und seitdem dreht sich sein Leben nicht mehr um das Gesetz und um Werke und andere Dinge, sondern jetzt um diese neue Beziehung, die er jetzt hat. Er ist jetzt nicht mehr mit dem Gesetz verheiratet, sondern jetzt lebt er in Christus. Christus ist sogar sein Leben geworden, sein Lebensinhalt, der eigentliche Zentrum, das, was sein Leben ausmacht. Und so wird aus diesem Christenverfolger ein Missionar. Gerade das Thema Mission gehört, wie aktuell das nach wie vor ist. Und Paulus ist dann ja der Heidenmission geworden. Wer weiß, was wir ohne ihn gemacht hätten. Durch ihn ist das Evangelium nach Europa gekommen. Und so stellt er sein ganzes Leben jetzt in den Dienst Jesu. Das prägt jetzt seine Gedanken, seine Einstellung, sein Handeln. Das ist ihm so wichtig, weil er von ihm dieses Neue bekommen hat, was alles andere in den Schatten stellt. Und das ist keine Einbildung, das ist kein Fantasiegebilde, keine frommen Gedanken oder irgendwie was, sondern das ist Grundlage seines Lebens. Nichts Abstraktes, sondern eine Person ist ihm begegnet. Ja, er ist nicht einer Ideologie verfangen, sondern er glaubt an Jesus, der ihm leibhaftig begegnet ist. Und wenn dann Fragen und Zweifel kommen und an Paulus Tür klopfen wollen, wie ist es eigentlich jetzt? Du bist doch noch gar nicht so perfekt, wie du sein möchtest. Und sagt Paulus, liebe Sünde, der Herr Paulus lebt nicht mehr, der ist gestorben. Falsch hier, falsche Adresse, lebt nicht mehr. Hier wohnt jetzt der Herr Jesus. Ja, versuchen Sie es lieber woanders. Wenn Anfechtungen kommen, wenn der Teufel anklopfen will, Paulus ist gestorben, wohnt nicht mehr. Christus ist jetzt Zentrum seines Lebens. Und das prägt sein ganzes Leben. Ja, dieses Neue, die Werte, die Hoffnung, die er hat, wie sein Handeln motiviert wird, die Kraft seines Lebens, all das findet er jetzt in Jesus. Und damit sind wir schon bei diesem zweiten Aspekt. Das ist auch Quelle der Liebe für Paulus geworden. Weil nämlich Jesus in ihm jetzt so lebt und nicht mehr er selbst, darf auch dieser Jesus bestimmen, wo es lang geht. Weil er jetzt der Herr ist, hat er auch das Sagen. Und unser Vers ist ja kein ethischer Appell, der jetzt sagt, nun reißt euch mal zusammen und bringt etwas mehr Liebe hervor, ja, setzt ein Keep Smiling auf, so ein äußeres Lächeln, weil der Fotograf gerade da ist. Nein, das ist ganz anders bei ihm. Das kommt von innen. Ja? Und dieser Vers ist die Grundlage. Christus lebt in mir, das ist die Quelle der Liebe. Nur auf diese Art und Weise ist es überhaupt möglich, dass ich wirkliche Liebe weitergeben kann. Alles andere ist ja, tja, das greift zu kurz. Ja, alles andere reicht nicht aus. Alles andere menschelt und kann wirklich die Menschen nicht letztlich erreichen. Kann die Menschen nicht überzeugen von dem, wer Jesus ist, was er getan hat. Kann Menschenherzen auch nicht wirklich verwandeln. Ja, so ein humanistischer Appell, reißt euch zusammen, versucht menschlich zu sein, das trägt nichts aus und ist letztlich auch zum Scheitern verurteilt. Wir kennen uns alle selbst am besten. Wir wissen, dass wir von so Imperativen, von Aufforderungen nicht leben können, von guten Vorsätzen. Ja, die sind schon am Neujahrstag vergessen, was man sich Silvester an guten Vorsätzen macht. Aber wenn Jesus Grundlage ist, dann kann man seine Liebe weitergeben. Und da ist mir eben dieser eine Vers aus Römer 5, Vers 5 immer wieder ganz grundlegend. Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ja, als wir zum Glauben gekommen sind, haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und der Heilige Geist produziert diese Liebe. Ja, die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude. Ich muss das also gar nicht selbst hervorbringen. Ich kann es auch gar nicht. Aber Christus ist diese unerschöpfliche Quelle, die Quelle der Liebe. Und die Liebe fragt dann nicht, ob das nun gut gewesen ist, ob ich genug geliebt habe. Die verschenkt sich und guckt, wo sie anpacken kann. Die fragt nicht nach Gegenleistung und was man irgendwie aufrechnen kann und trägt Fehler nicht nach. Sie greift zu und verschenkt sich. Und liebe Geschwister, die ersten Christen sind ja gerade an dieser Liebe erkannt worden. Na, bei Johannes heißt es mal, seht, welch eine Liebe haben sie. Und das war etwas ganz Neues im Römischen Reich, wo man so stolz war auf das römische Recht, auf die Ordnung, auf die Stärke und all diese Tugenden, die man hatte. Aber was war mit den Armen? Was war mit den Kranken? Die waren oft ausgestoßen. Ja. Die Kranken wurden oft vor die Tore der Stadt gebracht, weil man Angst hatte, sich anzustecken. Um die kümmerte sich niemand, nur die Christen. Die kümmerten sich darum, die pflegten sie. Neulich einen Professor gehört, der das mal untersucht hat, auch soziologisch, was das bedeutet, und hat gesagt, dass auf diese Art und Weise auch das Christentum sich mit ausgebreitet hat. Das ist jetzt nicht der einzige Faktor, aber es ist ein ganz elementarer Faktor gewesen, dass die Christen sich gerade um solche Menschen gekümmert haben, um ausgegrenzte soziale Randgruppen. Die sind zum Glauben gekommen, die sind auch zum großen Teil gesund geworden, durch diese Pflege und durch die Liebe. Und das ist ein enormes Zeugnis gewesen. Viele Menschen kamen dadurch zum Glauben und haben den Christen das abgenommen, weil sie sagten, die machen nicht nur fromme Worte, die sind authentisch. In unserer Nachbarschaft sieht alles picobello aus. Die Fassaden sind gestrichen, die Vorgärten sind gepflegt und da wird jeden Tag, werden die Blätter gekehrt, also viel fleißiger als ich. Ich schaffe es nicht jeden Tag. Aber hinter den Fassaden, da sieht es ganz anders aus. Da redet kein Nachbar mit dem anderen. Die sind alle untereinander verkracht, wegen dem Maschendrahtzaun und wegen der Zweige, die rüberwachsen. Und ihr kennt sowas alles. Der eine Nachbar hat den Pfarrer rausgeworfen. Ja, der hat immer gegen Kirche geschimpft. Jetzt kam der Pfarrer endlich mal, jetzt wollte er ihn auch nicht mehr haben, hat ihn vor die Tür gesetzt. Hat eine große Krise erlebt, sein Geschäft ist zusammengebrochen. Wir waren die Einzigen, wo er dann mal kommen konnte, wo er auftanken konnte. Wir hatten draußen schöne Autos stehen, bis wir dahinter kamen. Das ist alles nur Schein, die waren geleast. Er lebte auf Pump. Da war es so kalt in der Wohnung im Winter, die konnten nicht mehr heizen. Die saßen nur in Decken da und haben sich irgendwie versucht, warm zu halten. Außen sah alles toll aus. Als sie nach 20 Jahren dann umgezogen sind, hat sich kein einziger Nachbar verabschiedet. Und sie haben sich auch von niemandem verabschiedet. Wir haben immer noch Kontakt mit ihnen. Wir rufen uns an ab und zu und sie sagen, wir vermissen das. Jetzt letzte Woche wieder angerufen. Wir vermissen sie so sehr. Wir haben zugehört, wir hatten ein offenes Haus. Wir haben einfach Liebe gezeigt, einfach das weitergegeben. Es war uns gar nicht so bewusst, war für uns ganz normal. Wir haben ihnen auch eine Bibel mitgegeben, als sie umgezogen sind. Und ab und zu gibt es Möglichkeiten, auch über den Glauben zu sprechen. Jetzt in dieser Krise ist er auf einmal offen dafür. Und so hat jeder Möglichkeiten, etwas von dem weiterzugeben. Und das können ganz einfache Dinge sein. Aber das merken andere Leute, wenn wir das nicht selbst sind, sondern wenn Christus in uns lebt. Weil Christus, wie gesagt, keine neue Ideologie ist, kein Religionsstifter wie so viele andere. Christus ist eine lebendige Person. Der lebendige Herr, Jesus, der Auferstandene, der in uns lebt, der in uns wirkt, der in seiner Gemeinde lebt und in seiner Gemeinde wirkt. Dann bin ich beim dritten Punkt. Christus in mir, Grundlage der Hoffnung. Als Christen haben nur wir wirklich begründete Hoffnung. Ja, was kann diese Welt schon bieten? Aber Christus lebt in mir und das ist keine billige Vertröstung. Wir warten nicht irgendwie auf bessere Zeiten oder auf eine vage Zukunft, was irgendwelche Politiker uns versprechen und glauben machen wollten. Wir warten auch nicht auf den Weltuntergang, wie die Zeugen Jehovas. Die warten auf den Weltuntergang. Wir warten auf Jesus, der wiederkommt, der alles erneuern wird und der seine Gemeinde zu sich holen wird. Und für Paulus ist es an vielen Stellen die Garantie für die eigene Auferstehung. Er sagt, weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen, weil wir denselben Geist haben. Der Heilige Geist hat Christus lebendig gemacht und er wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen, Römer 8. Kolosserbrief sagt einmal, Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Als Christen leben wir noch in diesen beiden Realitäten. Es ist jetzt November. Es ist jetzt nicht eitel Sonnenschein tagsüber. Bei uns ist zumindest ziemlich neblig. Heute ging es mal, heute Nachmittag. Aber es ist doch eine trübe Zeit. Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag. Es ist eine dunkle Zeit. Und wir leben noch in dieser Welt und erleben auch noch diese Welt und was sie prägt. Und das ist auch real, das ist nicht weg, weil wir Christen geworden sind. Und doch, wir haben schon diesen Vers gehört, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Dieses Neue bricht sich Bahn, es fängt an und das ist auch eine Realität, die uns umgibt. Die uns durchdringt, vielleicht genauso wie dieser kalte Novembernebel manchmal, aber genauso durchdringt uns Gottes Gegenwart, seine Nähe, sein Geist, der in uns wohnt. Und die Frage ist dann immer, welcher Wirklichkeit wir mehr Glauben schenken. Dieser neuen Wirklichkeit, die sich Bahn gebrochen hat, oder so dem Sichtbaren, was vor Augen ist. Ich denke da an eine Stelle aus 2. Könige 6, wo Elisa mit seinem Knecht in Dothan ist und die Stadt wird von den Aramäern belagert. Eine ganz kleine Stadt, man hat die ausgegraben, eine eisenzeitliche Stadt, sind eigentlich nur ein paar Häuser. Ja, enge Gassen, ein paar Geldstücke hat man gefunden, das ist Dothan, das war's. Und dieser Diener, der sieht nur, was vor Augen ist, die menschliche Perspektive. Die Aramäer, die Feinde, die Soldaten, er hört sie und hat Angst. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Und Elisa weiß auch, es gibt da menschlich gesehen überhaupt keine Chance. Ja, die sind absolut in der Übermacht und dieses kleine Dorf hat da überhaupt keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Aber er weiß um Gottes Realität. Und er bittet dann darum, dass Gott die Augen dieses Dieners öffnet. Fürchte dich nicht, sagte er, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und er bittet Gott darum, dass ihm die Augen geöffnet werden. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Pferde und Kriegswagen, von um Elia herum. Also eine geistliche Perspektive, das Heer Gottes, Gott mit seiner Macht, der da ist und der alles andere in den Schatten stellt. Und die werden mit Blindheit geschlagen, die Feinde. Und das Wunderbare ist, die Leute aus Dothan zücken da nicht das Schwert, sondern die tun ihnen auch noch Gutes. Ja, sie führen sie nach Samaria und sie geben ihnen zu essen und zu trinken und setzen das um, was in Sprüche 25 steht. Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränk ihn mit Wasser. Dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird es dir vergelten. Wir kennen das auch aus dem Neuen Testament, aus Römer 12, wo das nochmal aufgegriffen wird. Das konnten die Leute nur machen, weil sie diese neue Sichtweise hatten, diese neue Perspektive, die sie geschenkt bekommen hatten. Ich habe vielleicht schon einmal von einem Bibelschüler erzählt. Ich war vor der FTH Gießen 3 Jahre in einer Bibelschule. Gleichzeitig, als ich anfing, schrieb sich auch ein junger Mann ein. Er hat allerdings diese 3 Jahre nicht vollenden können. Er hatte Tumore, sein ganzer Kopf war schon kahl und voll Beulen entstellt. Sein Elternhaus war ganz verworren und hatte gar keinen Kontakt mehr richtig zu seinen Eltern. Und dieser Daniel, dem ging es von Monat zu Monat bergab. Dann konnte er nicht mehr richtig laufen, dann mussten wir ihn stützen. Konnte er sich nicht mehr anziehen, mussten wir ihm helfen. Konnte er nachher nicht mehr essen. Und wir sahen das nur und dachten, das geht nicht so weiter. Und der war voller Hoffnung und voller Perspektive. Und er hatte noch so viel vor und er wollte noch nach der Bibelschule ein Praktikum machen. Und dann wollte er da und dahin. Und da musste ich mit in seine Heimatgemeinde und da den Jugendlichen etwas sagen. Und dann wollte er anschließend noch in die Mission gehen. Das war sein großer Traum. Und er hat diese 3 Jahre nicht vollendet. Er ist die letzten Wochen dann noch zu seinem Vater gekommen und dann ging es ganz schnell. Er hat kein Abschlusszeugnis von der Bibel bekommen, aber er steht im Buch des Lebens. Und er ist mir ein großes Vorbild bis zum heutigen Tag. Jemand, der so voller Hoffnung und Perspektive war, weil er um die Realität Gottes wusste. Ich muss ganz oft noch an ihn denken und an sein Lied, sein Lieblingslied, Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt, allein deine Gnade genügt. Immer wenn ich das singe, dann bekomme ich feuchte Augen, weil ich dann immer ihn vor Augen habe. Ja, so sollen wir eigentlich den Galatern dankbar sein, dass sie wieder erinnert werden hier an die Grundlagen ihres Glaubens. Wer Christus eigentlich ist, dass Christus in ihnen lebt, in jedem Einzelnen lebt, ja, in der Gemeinde, aber auch in jedem Einzelnen von uns, dass er unser Leben neu macht, dass er Grundlage unseres Glaubens ist, aber dass er auch Quelle der Liebe ist und dass wir seine Liebe weitergeben sollen, ja, dass wir nichts selbst produzieren müssen. Ich denke, da ist Gott uns auch so gut, dass er uns den Heiligen Geist gibt und der Heilige Geist wirkt das als Frucht. Und dass uns dann auch diese Hoffnung immer wieder vor Augen steht, auch in dieser trüben Zeit, auch in Perspektiven bitten, wo es manchmal wenig zu hoffen gibt und zu glauben gibt, für andere mitglauben, mitbeten für andere und uns gegenseitig durchtragen. Denkt dann, sind wir ein gewaltiges Zeugnis. Christus lebt in mir. Amen.